Weihnachten ist dieses Jahr ein bisschen früher.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Ritter des Filmgenuss, eurem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Auf diesem Ende der Leitung der Arthouse-Babbo und auf dem anderen Ende der Leitung der Blockbuster-Otto. Da habe ich jetzt irgendwie einen Knoten im Hirn gehabt, oder?
Genau andersrum.
Ich bin der Arthouse-Otto und rede mit dem Blockbuster-Babbo, dem einzig wahren Matze. Was geht ab?
Hallo. Ja, Weihnachten ist ein bisschen früher dieses Jahr, ne? Vielleicht, also für einen Großteil der Filmfans da draußen, für dich auf jeden Fall auch, wenn man sich so, die Filmbubble anguckt. One Battle After Another wird ziemlich krass abgehypt. Den Film haben wir gesehen. Du hast auch noch ein paar andere Filme gesehen. Ich habe nicht so viel gesehen diese Woche tatsächlich.
Hör mal auf, so viel zu arbeiten, ist ja schlimm.
Ja, es ist ja wirklich. Heute gehe ich noch ins Kino, heute gucke ich mir noch The Long Walk an.
Den langen Spaziergang.
Genau, den langen Spaziergang, den neuen Aronofsky, den wollte ich eigentlich auch noch sehen, den werde ich aber, glaube ich, verpassen. Ich glaube, der läuft bei uns auch gar nicht mehr. Mir ist auch letztens mal so aufgefallen, dass ich habe alle so seit, warte mal, was war der Film nach Requiem for a Dream? Was wird denn das gewesen sein? The Wrestler? Kann es sein, dass The Wrestler nach Requiem war? Nee, da muss noch ein Film dazwischen gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich alle Aronofsky-Filme im Kino gesehen. Bis auf Requiem. Und One Battle After Another ist der erste PTA-Film, den ich im Kino gesehen habe. Ja. Und ich habe damals Boogie Nights, viel zu jung, habe ich Boogie Nights gesehen. Und ich meine, der hat sehr viel Sex und explizite Darstellungen und so, weißt du? Und ich fand den Film ultra spannend und unterhaltsam und coole Charaktere, aber ich war viel zu jung für den Streifen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gesehen habe. Irgendwie nachts auf Pro7 oder so kam der dann, weißt du? Und ich weiß noch,
Graham gesehen.
Ja, und ich mochte es auf jeden Fall. Ja. Und Dirk Diggler's Diggler. Ja. Nee, auf jeden Fall. Da ist mir. Ich glaube, Boogie Nights hat auch so ein bisschen mein so Blick auf Film geschärft tatsächlich, ne? Ja. Also, ich glaube schon, der hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Das war halt wirklich so ein Character-driven Drama, ne? Aus so einer, das so eine Branche beleuchtet hat.
Filmbranche.
Ja, so ein richtiger, ich meine, Boogie Nights ist ja auch ein Film für Erwachsene, könnte man sagen, ne?
Ja, klar, ja.
So, welcher Teenie guckt sich so einen Film an, ne? Und hat Spaß damit. Ich fand den halt super, ne?
Ja.
Ich weiß noch, meine Freunde, die konnten mit so Streifen nichts anfangen. Die wollten zu der Zeit, Spider-Man, X-Men und so ein Zeug sehen, ne? Mhm. Und eher unterhaltsame, leichte Kost.
So wie
Ja, gut. Nein, sonst wär's ja nicht der Arthouse Otto, ne?
Ja.
Aber das ist, ja. Gehen wir direkt rein. Ich bin ja schon fast drin mit meiner kleinen PTA.
Krass, dann habe ich mehr Filme von ihm im Kino gesehen als du, weil ich habe damals, vor 2 Jahren auch Licorice Pizza im Kino gesehen.
Ah, okay, ja, siehst du.
Den mochte ich aber auch. Aber dann haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir den auch mochten, ja.
Genau. Wir haben ja eben im Vorgespräch, hatten wir ja schon gesagt, wir müssten ja mal wieder so eine Werkschau machen, ne? Wir haben die zu Villeneuve gemacht.
Ja.
Wir hatten die zu Danny Boyle. Jetzt haben wir das ein bisschen schleifen lassen, aber eigentlich, das hat Spaß gemacht, ne?
Alex Garland hatten wir auch.
Genau, Garland hatten wir, stimmt.
Ja.
Sehr Themenverband tatsächlich, ne? Boyle und Garland so, also vom Werdegang her sehr verwandt miteinander.
Ja, viel zusammengearbeitet.
Ja.
Aber gut.
Wollen heute wir direkt.
GTA, ja.
Ja. Ich habe aber noch eine kleine News, falls du. Darf ich die vorher droppen?
Unbedingt.
Bevor ich sie wieder vergesse, weil. Ich habe nämlich gestern noch eine interessante Info. Wie findest du denn den Film The Social Network?
Also ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich habe den quasi gesehen, bevor, ich sag mal, mein krasses Interesse am Film erblüht ist. Deswegen weiß ich nicht, wie ich ihn heute finden würde. Also so wie ich ihn damals fand, glaube ich, kam der mir dann immer so ein bisschen overrated vor. Aber wie gesagt, damals habe ich mich noch nicht wirklich mit Filmen befasst, so in der Form. Deswegen kann ich den jetzt nicht glaubhaft professionell rezensieren. Wie fandst du
den? Ja, ich liebe den Film. Ich finde den total super. Ich finde auch den Cast genial. Der kam halt auch so aus dem Nichts irgendwie gefühlt. Und das war aber auch so ein bisschen bei mir die Phase, in der ich so mich wenig für Film interessiert habe. Ich bin selten ins Kino gegangen oder selten näher. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit auch wenig Leute irgendwie, mit denen ich irgendwie über Film sprechen konnte.
Ja.
Da habe ich das irgendwie so ein bisschen für mich gehandelt. Und ich weiß noch, mich hat der Film sehr überrascht, dass der so aus dem Nichts kam. Der hat einen Oscar gewonnen, ne? Bester Film. Und ja, vor allem so ein Thema mit so einem krassen Themenschwerpunkt eigentlich über die Entstehung von Facebook. What the fuck, ne? Und
ich habe den auch schon lange in Erinnerung, aber der geht nur 2 Stunden, ey.
Der geht, ja. Aber das, ja. Die Darsteller, die haben wahrscheinlich die Dreharbeiten auch sehr lange in Erinnerung, wenn sie mit Fincher am Set waren, ne? Einfach mal so 30 Takes für ich gehe jetzt durch diese Tür.
Ja. Armie Hammer.
Armie Hammer in Doppel.
Ja.
Ihn gibt es 2-mal in dem Film.
Ja. Okay, aber wie kamst du jetzt auf Social Network?
Ey, es kommt ein Sequel zu Social Network, genau, namens The Social Reckoning.
Alter.
Und tatsächlich spielt hier Jeremy Allen White die Hauptrolle. Und Aaron Sorkin hat ja das Drehbuch für The Social Network geschrieben und hier ist er auch auf dem Regiestuhl, ne?
Mhm.
Und also Jeremy Allen White spielt Hauptrolle, Mikey Madison, frisch gebackene Oscar-Preisträgerin, Jeremy Strong diesmal tatsächlich als Mark Zuckerberg, ne?
Ah ja, krass.
Und auch Bill Burr, ne? Und ja, das fand ich sehr überraschend, diese News, als ich das jetzt gelesen hatte gestern. Ich weiß nicht, ob es gestern erst rauskam, aber für mich war das ziemlich neu. Es gibt auch einen IMDb-Eintrag, also es sieht sehr safe aus, diese ganze Geschichte. Ne?
Okay, bin ich gespannt. Also Jeremy Strong sieht ja 0,0 so aus wie Mark Zuckerberg, aber gut. Eigentlich sieht Sebastian Stan ja auch nur so aus wie Mr. Trump. Also.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Krass, ey.
Ja.
Das hast du gesagt, so, ein Sequel wird das.
Das wird wohl ein Sequel, ja.
Ah ja. Okay, bin ich mal gespannt, ey.
Explores Facebook's internal practices, spread of false information, impact on teen mental health and connections to January 6 Capital Events. Ah ja, okay, siehst du? Das ist wohl dieses eine Event, was war es? Die Wiederwahl von, nicht die Wiederwahl, die Wahl von, das war der Tag, an dem die Wahl von Sleepy Joe, wie heißt er denn nochmal? Joe Biden. An dem seine Wahl, glaube ich, offiziell verkündet wurde. Daraufhin haben die, diese Aktivisten von Trump angestachelt, haben doch das Kapitol gestürmt. Das war so. Und ich vermute, die haben sich über Facebook organisiert, ne?
Davon ist wohl auszugehen, ja.
Ja, ist jetzt die Frage, ob das so ein waschechtes Sequel zu The Social Network wird. Es ist halt derselbe Autor, ne? Selbe Drehbuchautor und diesmal eben auch Regisseur, Aaron Sorkin. Aber vielleicht eher so Themen verbandelt, ne? Aber ob so ein waschechtes, das hatte ich jetzt nur so bei Instagram gestern gelesen, ne? Social Network Sequel in the Making, so nach dem Motto, ne? Und der Titel ist ja auch sehr ähnlich. Aber ob das jetzt wirklich so ein geistiges Sequel ist, keine Ahnung. Das wäre meine zu droppende News hier in diesem Fall. Und
Ja, gut. Aber wo wir gerade schon mal beim News-Spillen sind, du hast es im Vorgespräch gesagt, oder war schon während der Aufnahme? Ich bin schon wieder durcheinander.
Sag's.
Netflix möchte vielleicht, wen möchten sie kaufen? Warner? Was?
Warner, jetzt ist Netflix
Warner.
im Spiel, ja.
Ja.
Letzte Woche war es noch Paramount.
Ja.
Jetzt ist es Netflix. Ja, ich sehe es gar nicht so kritisch, muss ich sagen, ne? Also das heißt ja nicht, dass Warner dadurch automatisch zu einem rein Streaming-Anbieter wird oder dass
Nö.
Warner keine Filme mehr ins Kino bringt oder so. Sowas habe ich ja
Nein.
jetzt auch schon zu dem Thema gelesen, dass Leute irgendwie dann Sorge hätten, Warner würde nur noch bei Netflix releasen oder so. Das glaube ich nicht. Also
Nee. Nee, so wird das wohl nicht sein.
ich glaube, ein Netflix hat jetzt auch nicht so, oder siehst du Netflix als den Konzern, der, oder generell Streaming-Anbieter, dass die so ein Interesse daran hätten, aus wirtschaftlicher Sicht nur noch über Streaming ihre Filme zu releasen? Oder glaubst du, Streaming-Anbieter sehen den Markt des Kinos noch so, hat der Markt für die eine Zukunft?
Auf
Was
jeden
schätzt
Fall,
du?
doch, ja.
Ich würde auch sagen, ja.
Also, sie unterwerfen sich auch teilweise diesem Markt. Guck mal, wenn Netflix irgendwelche Filme kurz ins Kino haut, um an irgendwelchen Preisverleihungen teilnehmen zu dürfen, so dann heißt das zumindest, dass sie nicht auf diesen Prestige scheißen. So, also die sehen schon, dass Filme auch weiterhin im Kino stattfinden.
Ja, deren Filme wären ja so oder so erfolgreich, ne?
Ja.
Also in der Welt von Netflix, sage ich mal, in der Welt von deren Vermarktungswegen, ne?
Aber ey,
Also
wie
ich glaube,
gesagt,
die.
ja, also wie gesagt, dass das jetzt so eine Firma, die andere schluckt, muss ja auch nichts heißen. Guck mal, Columbia Pictures gibt es seit 1900, weiß nicht, 24 oder so. Und jetzt seit 30, 40 Jahren sind sie halt unter Sony unterwegs, aber es ist ja trotzdem noch Columbia Pictures, so.
Ja.
Das hat denen
20th Century Fox ist auch weiterhin, gibt es die Studios, die
Ja.
produzieren auch weiterhin unter 20th Century Studios, gehören aber halt zu Disney, das stimmt, ja. Aber das ist, glaube ich, auch, also da zum einen die Organisation, ne, die Strukturen, die Organisationsstrukturen innerhalb des Konzerns. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den Leuten so ein bisschen ihre Nostalgie lassen wollen. Also die wissen einfach 20th Century Fanfare und so, das ist eine starke Marke.
Ja, eben.
Das gibt immer noch eine Identifikation den Zuschauern.
Eben.
Die Leute kommen aus dem Kino und die kennen diese Fanfare und die wollen die auch so, ne? Also ich hätte es jetzt auch schade gefunden, wenn das irgendwie seit der Übernahme von Disney verschwunden wäre oder so. Aber zum
Ja.
Glück sehen wir das ja hin und wieder noch.
Genau.
So wie die
So.
nette Dame von Columbia, die mit ihrer Fackel in der Hand, ne, oder was das ist.
Ja. Mein Lieblingsintro-Version ever von denen ist natürlich der Anfang von Zombieland, wo sie dann diese Fackel nimmt und so einen Zombie erschlägt damit.
Haha, geil.
Ja. So, bevor wir uns jetzt hier in der Studiolandschaft verlieren, eine Sache möchte ich noch erwähnt haben, da sich
Ja.
seit unserer letzten Aufnahme, seit unserem letzten Gespräch ja so ein bisschen die Ereignisse, sag ich mal, überschlagen haben. Also Jimmy Kimmel ist, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, abgesetzt worden und wieder zurückgekehrt. So. Und das freut
Ja.
mich, weil ich finde Jimmy Kimmel toll. Ich finde vor allen Dingen die Meinungsfreiheit in den westlichen Staaten ganz, ganz wichtig, auch in den USA. Und deswegen finde ich es gut, dass er wieder da ist, als wichtiger Teil der Medienlandschaft in den USA und da.
Finde ich auch.
Also die verdammten Nerds solidarisieren sich mit Pressefreiheit und Jimmy Kimmel.
Und Meinungsfreiheit, ja.
Genau, Presse und Meinungsfreiheit. Gut. Hätten wir das abgehakt. Haben wir so ein paar Sympathiepunkte gesammelt und jetzt können wir über Filme
Ja,
reden.
ein paar Leute werden uns vielleicht auch gar nicht mehr einschalten
Ja, aber gut, die Leute,
mit diesem Bekenntnis.
die mit Trump sind und deswegen sich gefreut haben, dass Jimmy Kimmel abgesetzt wurde, die dürfen auch gerne abschalten. Sie brauchen, also ja, haltet euch fern von mir.
Der
So.
De-Abonnieren-Button ist an derselben Stelle wie der Abonnieren-Button. Ja.
Richtig. Morgen
So
so
viel
keine Abonnenten mehr.
Anti-Werbung hat noch nie einer, glaube ich, im Internet
Ja.
gemacht.
Nein, alles gut. Eigentlich sind wir eher hier unpolitisch unterwegs, aber
ja.
Meinungsfreiheit und Pressefreiheit muss schon gegeben sein in der westlichen Hemisphäre, in demokratischen Staaten der westlichen Hemisphäre.
Okay, da muss ich jetzt aber auch noch einen Satz dazu sagen. Ja. Weißt du, man kann viel darüber reden, über Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Man muss aber auch konsequent dabei bleiben und das auch so umsetzen, weißt du, und sich nicht von irgendwelchen äußeren Einflüssen beeinflussen lassen. Und wir wissen ja jetzt auch, ne, ich meine, um jetzt mal diesen filmischen Bezug zu haben, ne, es ist ja auch, Disney spielt ja keine untergeordnete Rolle bei diesem ganzen Skandal, würde ich mal sagen, ne?
Ja.
Und ja, ich sag mal so, der hier hat ja weniger, wenn wir es ganz realistisch sehen, hat ja hier weniger irgendwie die Meinungsfreiheit obsiegt, sondern glaube ich eher so wirtschaftliche Fragen, ne? Also Disney hat schon gesehen, okay, hier gibt's Leute, die stornieren ihre Disney Plus Abos, ihre ABC Abos. Ich glaube, ESPN gehört auch dazu, ne? Zum Disney Konzern. Das ist schon nicht wenig.
Ja.
Und dazu kommt ja auch noch, die haben Kreuzfahrten, die haben irgendwie Vergnügungsparks und Ferienresorts. Ich glaube, Leute haben auch diese Reisen storniert, ne, als Reaktion auf das Canceln von Jimmy Kimmel. Also ich weiß nicht, hier schwirrt auch eine Zahl von, also erstmal der Aktien-Drop und eben auch der Verlust, den die eingefahren haben durch diese ganze Geschichte, ne?
Ja.
Ja, ohne dass jetzt, klar, es ist ein Sieg für die Meinungsfreiheit in dem Sinne, aber es ist auch eher irgendwie ein Sieg der vernünftigen Demokratie irgendwo auch, ne? Dass man sagen kann, ja, also sag mal, die Demokratie hat sich durchgesetzt vielleicht, ne? Weißt du, was ich meine?
So, ja, so. Ja.
Der Druck aus der richtigen Seite war einfach da, ne? Und das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass man sieht, okay, es gibt genug Leute, die irgendwie, deren Ideale sind ihnen wichtiger als irgendwie so ein Abo bei Disney, ne?
Mhm.
Und bin jetzt nicht so weit gegangen, hab's nicht gekündigt, muss ich sagen. Es ist aber auch so, gibt keine Entschuldigung dafür.
Du, ich habe tatsächlich mit jemandem darüber geschrieben. Also sie sagte mir, sie würde es kündigen, wenn sie es denn hätte. Ich sagte, ja, ich kann es leider nicht kündigen, weil ich bin irgendwie schon darauf angewiesen.
Ja.
Idealerweise, es geht heute schon wieder los mit den Sprachfehlern, einen idealerweise relativ breiten Zugang zum Streaming-Markt zu haben, um Filme denn schauen zu können, falls ich die irgendwo online besprechen muss. Also deswegen, so leid mir das auch tut, ich kann da an der Stelle leider den Boykott nicht mitfahren. Wenn ich hier keinen Filmpodcast machen würde, dann wäre es mir auch wurscht, aber wenn man so ein bisschen in die Szene reinspringen möchte, dann braucht man einfach diesen breiten Zugang zu Filmen.
Ja. So ist es, ja.
Ja.
So hätte ich es wahrscheinlich auch gesagt. Ja. Aber gut, kommen wir zu unserem Weihnachtsgeschenk, unserem verfrühten Weihnachtsgeschenk. Ne?
Das ist jetzt die Frage, fangen wir jetzt mit One Battle After Another an oder fangen wir mit so kleineren Titeln an und arbeiten uns dann hoch, sozusagen?
Mach gern die kleineren.
Okay.
Also, lass mich hören, was du...
Achso, ich soll anfangen, ja, okay.
Bitte, ja. Ich glaube, du hast auch mehr Futter.
Ja, ich habe tatsächlich... einen Streamer gesehen, den könnt ihr jetzt bei Disney Plus sehen, Swiped. Ich weiß gar nicht, ob ich da letzte Woche schon drüber gesprochen habe. Es geht um die Gründung von Tinder im Grunde. Und da war eine Frau mit an Bord, die dann aber aus dem Unternehmen quasi rausgeekelt wurde. Und die hat dann, jetzt nicht aus Trotz, sondern aus, ja, was mache ich jetzt, stattdessen Bumble gegründet. Kennen viele sicherlich, ist auch eine Dating-App. Wahrscheinlich der zweitgrößte Anbieter nach Tinder. Whitney Wolf hieß die gute Dame. Die hat dann, wie gesagt, Bumble gegründet, weil sie in diesem Dating-Game bleiben wollte und gesagt hat, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen. Und ich möchte, dass den Frauen auf dieser App nicht dasselbe passiert wie mir. Und deswegen liegt die Macht bei dieser App bei den Frauen. Deswegen ist es so, dass auf Bumble die Frauen dich anschreiben müssen, wenn ihr gematcht habt.
Ah.
Genau. Die ist dadurch so eine der ersten Self-Made-Milliardärinnen der USA geworden. Der Film war okay. Ja, der hat mich tatsächlich so ein bisschen an The Social Network erinnert, so, weil ich finde, diese ganzen Company-Filme haben immer so ungefähr denselben Vibe. Es ist ein bisschen so wie bei diesen Musiker-Biopics, ne? Die fahren immer so dieselben Stationen ab, diese Filme. Vom Niveau her auf keinen Fall jetzt ein David Fincher-Film, versteht mich da nicht falsch.
Ja.
Aber Lily
kein
James,
Social Network.
Ja, ja, also Lily James spielt Whitney Wolf und sie hat es solide gemacht. Kann man sich mal an irgendeinem Sonntag angucken.
Warte, Lily James ist die Tochter von. Ist sie nicht die Tochter von jemand? Nee. Lily, jetzt habe ich es mit Lily Rose Depp verwechselt. Entschuldigung.
Ah, ja, ja. Ja, Lily James. Lily James, die kennt man, die hat man in ein paar Filmen auf jeden Fall schon gesehen. Die hat solide gemacht, aber wie gesagt, das ist eher so ein Titel für so einen Sonntagnachmittag. Oder?
Das Konzept ist ja sehr ähnlich, was diese Apps an sich haben, das mit dem Swipen, ne? Links, rechts, grün, rot.
Ja, ja.
Okay, das macht Sinn, dass die Gründerin von Tinder oder eine Mitgründerin tatsächlich das Konzept einfach mitgenommen hat und ein bisschen abgewandelt und okay, also es war nicht einfach nur irgendwie ein sonst wie Plagiat, sondern das hat schon was damit zu tun, dass die
Wusste ich die aber Frau auch das mit, gar nicht.
Wusste ich auch nicht, ne.
Nee.
Vor allem diese Apps, also da war ich schon gar nicht mehr im Dating-Game drin, würde ich sagen, als diese Apps so populär geworden sind. Aber mein Ding war ja eher sowas wie Elite-Partner. Nein, Quatsch. Bullshit.
Der Blockbuster-Babbo war dick im Geschäft, deswegen Elite-Partner.
Genau. Ja, für die Single-Plattform für Akademiker oder so, das war doch deren Tagline, glaube ich.
Ja, für Akademiker und Singles mit Niveau.
Ja, genau. Okay, also das ist die Ritter des Filmgenuss sind ist der Podcast für akademische Zuhörer und Zuhörer mit Niveau.
Genau, ja.
So.
Geil. Nee, man muss ja tatsächlich sagen, Bumble ist ja auch so ein bisschen in die Richtung gegangen. Ne? Also heutzutage sagt man so ein bisschen, Leute, die Spaß möchten, die gehen zu Tinder und Leute, die wirklich an was Ernstem interessiert sind, die gehen eher auf Bumble. Mhm. Gut. Dann habe ich den Film gesehen, der komischerweise oder erwartenswerterweise wieder die deutschen Kinocharts angeführt hat. Michael Bully Herbig hat uns den Manitou zurückgebracht. Diesmal sucht er nicht nach einem Schuh, sondern nach einem Kanu. War ja irgendwie so ein bisschen klar, dass der Film wieder zündet, ne? Ich habe ihn mir dann doch mal im Kino angeschaut, weil ich habe irgendwie so einen schwachen Punkt für den ersten Teil. Ich habe den gesehen, als er damals rauskam, da war ich irgendwie 10 oder so und fand ihn halt zum Kaputtlachen. Hab mir den zweiten Teil jetzt angeguckt. Und der tut halt genau das, was alle anderen Leute machen, die sich nur auf Nostalgie verlassen. Er bringt halt dieselben Figuren nochmal zurück, die Witze reißen, die Meta-Gags reißen. Die Story ist völlig scheißegal, ja. Die hatten zu keinem Zeitpunkt vor, irgendeine Story zu erzählen, sondern die hatten einfach Bock, in der Konstellation einen Film zu machen, Punkt. Das ist im Grunde der deutsche Deadpool und Wolverine-Film, so ganz ehrlich. Ja.
Der deutsche Deadpool und Wolverine.
Ja, also Michael Bully Herbig und Christian Tramitz hatten einfach Bock, nochmal in diese Charaktere zurückzukehren und das sei ihnen auch gegönnt. Und ich saß da echt mit Leuten im Kino, Boah, das waren so Puddinghirne, ey, ohne Scheiß. Da kam jemand ins Bild und hat gesagt, Servus, und die haben sich alle kaputt gelacht. Ich habe mich irgendwann umgeguckt im Kino und so, wo bin ich denn hier, ey?
Krass.
Sorry, no offense, aber es waren halt auf jeden Fall, sag mal, keine Arthouse-Gänger, sagen wir mal so.
Sag bitte, welches Kino und welcher Saal, damit ich da niemals hingehe.
Ja.
Nein, Quatsch. Kein Kino-Shaming.
Soll zwar ein Witz sein, aber das Kino ist eigentlich echt schön.
Ja.
Shoutout an die Filmwelt, Herne. Die Säle da sind teilweise sehr, sehr geil.
Nice.
Ja, deswegen also. Wie gesagt, ich habe auch ein, zweimal lachen müssen. Oder schmunzeln auf jeden Fall. Aber mehr als 2,5 Sterne hat er sich jetzt bei mir auf Letterboxd nicht verdienen können. So. Dann habe ich noch einen Horrorfilm nachgeholt. Oder ist es überhaupt ein Horrorfilm? Ich weiß es nicht so genau. Mir wurde oft gesagt, er sei verdammt gruselig oder eklig oder was auch immer. Er steht irgendwie so ein bisschen zwischen diesen ganzen Stühlen. Funny Games. Und natürlich habe ich mir das österreichische Original angeschaut.
Mhm.
Ich habe ja mit Erschrecken feststellen müssen, dass sehr, sehr viele dieser, oder zumindest zwei dieser Hauptakteure ja schon tot sind. Das habe ich so ein bisschen, wow, hätte ich nicht gedacht.
Ulrich Mühe, ne? Also einer seiner zwei bekanntesten Filme.
Genau.
Würde ich sagen.
Ulrich Mühe. Ach, dann, verzeih mir, dann sind sogar schon drei. Weil Susanne Lothar ist auch tot.
Okay.
Und einer dieser beiden Jungs, also dieser Ach. Einbrecher, ist auch tot.
Ja. Ach, okay.
Ja, ja, Frank Gehring. Der hat hier den Peter / Jerry gespielt. Ja. Ja, ey, was soll man über diesen Film sagen, ne? Also der hat schon eine Atmosphäre, die ist zum Schneiden dicht, ne, auf jeden Fall.
Ja.
Stell dir mal vor, du kommst da in dein Häuschen da und dann stehen da so zwei Lappen vor der Tür und gehen einfach nicht mehr und sind so fucking penetrant und übernehmen einfach so krass die Kontrolle über diese Situation und du stehst da einfach und ja, weißt, auf der einen Seite lässt du es gefühlt mit dir machen, aber auf der anderen Seite kannst du ihnen auch so richtig eigentlich irgendwie nichts entgegensetzen. Also das hat mir schon krasse Vibes gegeben von, was habe ich denn neulich noch da nochmal
ja,
gesehen?
Ja, da dachte ich auch gerade
ja, ja, genau.
An den James McAvoy, ne, den dänischen.
Genau.
Ja, ja, ja. Dieses klaustrophobische, machtlose Gefühl eigentlich, ne? Nur da ist es andersrum in dem Film, auf dessen Titel wir jetzt gerade nicht kommen.
Speak No Evil.
Speak No Evil, ja. Genau. Ich weiß, was du meinst, ja.
Also das, so war's. Das ist so, diese beiden Filme würde ich tatsächlich in ein Genre miteinander packen, ja. Selbst wenn sie noch natürlich so eine etwas andere Ausrichtung haben, aber jetzt, also Spoiler-Alarm, in beiden Filmen wird Kindern Gewalt angetan, im einen Film siehst du es halt eher, im anderen jetzt eher nicht.
Ja.
Aber es ist schon hart auf jeden Fall, also ich kann schon verstehen, warum Leute diesen Film so fucking unangenehm finden, er ist auch unangenehm, sich anzuschauen.
Speaking of Speak No Evil, was für ein Satz. Aber weil wir hatten im Podcast noch nicht darüber gesprochen, du hast mir, glaube ich, eine Voicemail oder so dazu gemacht, eine sehr knappe.
Ah.
Und da ich jetzt oftmals schon meine Meinung hier über den Film losgelassen habe, wolltest du noch über Speak No Evil sprechen? Sonst frage ich dich jetzt explizit danach.
Können wir machen, wenn du möchtest, ja klar.
Ich würde es jetzt gerne mal wissen. Sorry, dass ich dir bei Funny Games reingrätsche, aber ich würde jetzt gerne mal, was sagst du so zu meinem Vorwurf auch dem Film gegenüber? Ja.
Also, Speak No Evil. Also ich habe mir in diesem Film ziemlich oft gedacht, was für Trottel.
Ja.
So, ich weiß nicht, wie oft sie die Chance hatten, sich einfach zu verpissen.
Ja.
Aber ich muss lustigerweise sagen, ich habe mich mit meinem Vater über diesen Film unterhalten. Ich habe gesagt, guck mal, Papa, da war so ein Film, da war so eine Familie und die waren bei so übelsten Creeps zu Hause und die sind gerade so quasi in letzter Sekunde weggekommen und dann drehen die um, weil das blöde Blach seinen scheiß Teddybären vergessen hat. Ich wäre niemals umgedreht. Mein Vater so, du bist einfach kein Vater. Weil mein Vater hat mir gesagt, er wäre also ich habe ihn jetzt das ganze Szenario nicht so ausführlich beschrieben. Ich habe halt gesagt so, ey, die sind gefühlt nochmal 100 Kilometer zurückgefahren und er so, hätte ich auch gemacht. So, weil er meinte so, du willst deinem Kind dieses Trennungstrauma nicht aufbringen, so.
Ja.
Also ich weiß nicht, du bist Vater, wärst du zurückgefahren?
Ja, die Frage ist, liegt darin der Konflikt, ist
Nein.
Nee, ich.
Also, das war jetzt so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, so, wie realistisch ist das? Hätte ich das wirklich gemacht? Ja. Aber ich bin halt kein Vater, kein Elternteil.
Um deine Frage zu beantworten, ich kann das jetzt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ich war noch nicht in so einer Situation, dass ich eigentlich so ein anderer Instinkt mich dazu bringt, in Sicherheit, meine Kinder in Sicherheit zu bringen. Aber auf der anderen Seite, mein Kind vor die Herausforderung gesetzt wird, irgendwie so eine Art Trennungsschmerz zu durchleben, weißt du so, auch wenn es nur ein Kuscheltier ist. Und jetzt ist ja die Frage, was überwiegt jetzt eigentlich, ne? Ist vielleicht auch egal, weil im späteren Verlauf dieser Sequenz kommt es doch noch zu einer Panne oder und dazu, dass die keinen Empfang haben, weißt du so. Also das Drehbuch war in dem Fall sowieso gegen diese Leute.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Von daher, also beides war, glaube ich, der Fall, ne? Hatten die nicht eine Panne noch und das Handy ging nicht? Beides? Also war es eigentlich scheißegal, was für einen Grund sie hatten, nochmal zurückkehren zu müssen.
Mhm.
Das ist, ja. Aber ich, ja, gut. Ja, stimmt schon.
Ja. Ich meine, der zeigt ja uns einfach so, ja, vermeintlich, ne, wie schnell so eine Situation völlig aus seiner Kontrolle geraten kann, ne? Oder.
Ja.
Was auch passieren kann, wenn du gefühlt alles mit dir machen lässt. Ich meine, sie haben sich ja schon, die waren ja schon mal weg, so oder wollten zumindest abhauen und haben sich nochmal krass von denen einwickeln lassen, dann sind sie wieder zurück.
Oder die wollten halt auch nicht unfreundlich sein, ne?
Ja, aber es ist. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn ich irgendwo penne und ich sehe, wie sich einer nackt in sein Bett legt und meine Tochter zu sich nimmt, so, weil das haben sie ja getan. Da wäre ich in der Minute weg,
Ja,
Alter.
das.
Ich wäre in der Minute weg. Und ich hätte ihm noch eine in die Fresse getreten, während er da noch im Bett
Ja.
liegt.
Wahrscheinlich, aber, also was ich sagen kann, ich hätte so einen Konflikt nicht vor den Kindern aufgemacht, ne? Das kann ich auf jeden Fall definitiv sagen. Wenn du
Ja.
sowas siehst, wenn du sowas mitkriegst, eigentlich, also du willst deine Kinder vor Konflikten schützen.
Ja.
Die sollen sowas. Klar, hättest du ihm auf die. Ich hätte ihm auch auf die. Aber weißt du, du willst nicht, dass deine Kinder das mitbekommen.
Ja, klar.
Das ist dann wiederum die Hemmschwelle für rational denkende Leute, ne? Und die Leute, die auf der anderen Seite sind, das sind ja verdammte Psychos.
Ja,
So, und.
total.
Und ja, ach, siehst du, ey, jetzt, wo wir drüber sprechen, sehe ich doch irgendwie so vielleicht doch noch eine Ebene im Subtext. Vielleicht will dieser Film, dass wir genau das besprechen, weißt du so, ne?
Total, ja.
Genau das jetzt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Aber die
Ja, gut, und dem.
Gewaltdarstellung,
Ja, ich wollte gerade sagen,
das
ja.
ist, ja.
Was du jetzt kritisiert hast, war ja die
Ja.
Gewaltdarstellung, die vermeintlich völlig unnötige am Kind so.
Ja.
Das hat mich jetzt nicht übermäßig schockiert, weil ich bin halt kein Vater. Ne? Ich kann mich in
Ja.
diese Rolle nicht hineinversetzen. So. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt aus seinen Erzählungen. Vielleicht war das deshalb so ein bisschen abgestumpft bei mir.
Diese Swimmingpool-Szene, die ist halt, hat sich in mein Gehirn gebrannt, ne?
Ich dachte jetzt tatsächlich, ey, du meinst sogar die Szene im Auto, ey.
Auch das
Ja.
ganze Ende,
Ja.
das Ende an sich und halt auch diese psychische Gewalt an dem Jungen, der halt, ne, der doch da schon
Ja.
mit denen am Essenstisch sitzt und die so seltsam mit ihm reden und so, ne? Die
Ja.
Mutter halt, weißt du, ich weiß jetzt nicht mehr im Detail, aber
Ja.
das hat mich auch sehr fertig gemacht. Und dann sehr schockierend eben der Swimmingpool, das kommt ja aus dem Nichts.
Ja.
Wie diese Gastmutter oder wer das ist, diesen Swimmingpool sieht, ne? Und sieht, was sie sieht halt, ne?
Ja.
Ja, das fand ich schon.
Ja. Also heftiger Film auf jeden Fall, das
Ja.
spreche ich ja gar nicht ab, ne? Aber ja. Also der hat mich jetzt nicht so krass in meinen Grundfesten erschüttert, sag
Ja, nee, ich
mal.
merke aber auch gerade, du hast auch gerade ein paar Themen aufgemacht, über die ich mir gar keine Gedanken gemacht habe und die es schon wert sind, über den Film zu diskutieren. Das
Ja.
stimmt schon, ja.
Ja, und genau in dieser,
Was?
genau auf dieser Ebene ziehe ich ja auch die Parallelen zu Funny Games, weil auch die,
Ja.
weißt du, ich denke mir so, okay, da kommen so zwei Halbstarke in dein Haus. Und ja, okay, die haben ihn krasser mit überrascht, dass sie ihm mit dem Golfschläger so das Bein, keine Ahnung, was zertrümmert haben oder was weiß ich nicht
Ja.
was. Oder die Kniescheibe zertrümmert haben oder so. Aber
Das,
ich denke mir so, Alter, du musst doch wohl als dreiköpfige Familie, selbst wenn du halt, okay, da war ein Junge dabei von 19 Jahren, zwei Erwachsene müssen es doch irgendwie schaffen, so zwei so, weiß ich nicht, 22-Jährige irgendwie aus ihrer Bude rauszukriegen. So. Aber die sind eher reaktiv als proaktiv. So, die reagieren eher auf die Situation, als wirklich
Ja.
selbst aktiv zu werden. Und da denke ich, auf der einen Seite denke ich mir die ganze Zeit so, boah, komm, jetzt mach doch mal was. Auf der anderen Seite denke ich mir so, boah, wie unangenehm. Was würde ich in der Situation denn machen? Weil die sind ja eigentlich völlig hilflos der Situation ausgeliefert. Jetzt am Ende sowohl bei Funny Games als auch bei Speak No Evil. Das sind so die Parallelen zwischen den beiden Filmen, ja. Ja, und bei Funny Games dann natürlich dieses ständige oder wiederholte Durchbrechen der vierten Wand, so dieses, ach komm, jetzt wollt ihr doch auch wissen, wie es ausgeht, oder? Das ist ja, glaube ich, der Faktor, warum Spors den Film so ein bisschen in den Himmel lobt, so, ne? Weil das Publikum und der Voyeurismus des Publikums mit einbezogen wird, so die Frage ans Publikum. Du
Wird
guckst dir das doch gerade auch voller Lust an und so.
ja. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich bis zu der Frage keine Gedanken darüber gemacht haben.
Ja,
Ja,
wahrscheinlich.
dass da eher so die
Ja.
mal ein anderes Beispiel zu nehmen, ne? Weil es ja so, oder das jüngste Beispiel zu dem Thema Bring Her Back, ne? Da habe ich jetzt nicht.
Ja.
Da saß ich nicht im Kino und dachte so, jawohl, gib mir mehr davon, weißt du so, ne? So, und bei Funny Games ja eigentlich auch nicht. Ja, ich finde das sehr provokativ eigentlich, diese Ebene mit der vierten Wand. Das ist eher, ja, ich sehe es eher als Provokation und weniger
Ach
als,
krass. Das
ja.
ist interessant, ey.
Ja.
Also wenn du damals in Cannes gesessen hättest, du hättest dich auch über den Film aufgeregt.
Nicht unbedingt. Ich hätte
Ach
es
so.
vielleicht auch anerkannt, so wie ich es ja jetzt auch anerkenne, ne?
Ja.
Diese Ebene. Aber ich sehe das eher als Provokation. Und Und bei Bring Her Back ist es ja gute Unterhaltung, ne? Also es ist gute Horrorunterhaltung. So, mit einer noch einer tieferen Ebene im Subtext, ne? Auf das, was wir hier schon besprochen haben. Ja. Aber trotzdem, das. Ja, ich, ja.
Da, so muss ich sogar sagen, vielleicht war ich von dem Film so ein bisschen fehlgeleitet. Finde ich, hat Bring Her Back so von den Schauwerten her den Gewaltgrad bei Speak No Evil nochmal überschritten. So.
Ja.
Also klar, der Junge hat sich das ja selbst angetan und so.
Ja.
Aber boah, ich meine, wir müssen jetzt nicht nochmal aufwärmen, wie wir da beide im Kinosessel saßen und uns richtig uns gewunden haben, weil das
körperliche so Reaktionen, ja. Das,
boah.
Aber es hat, ich ziehe davor meinen Hut vor so einer Inszenierung. Ich ziehe auch vor der Inszenierung von Michael Haneke den Hut.
Safe, ja.
Ja, ist halt was ganz anderes, ne? Ist eine ganz andere avantgardistische Art heranzugehen, ne?
So. Ja, und dann kann man ja auch schon fast so die Frage in den Raum stellen, ob das schon so die, oder Funny Games, ob das jetzt schon so der Vorgänger des Torture-Porn-Films war, der dann so wenige Jahre später in Saw im Grunde begründet wurde und mit Hostel und so, ne?
Ja, wirklich. So,
hier, Funny Games kam 97. Und dann so in den frühen Nullerjahren kamen dann so Saw und Hostel und wie sie alle hießen. So. Wo man ja auch ganz ehrlich sein muss, also zumindest spätestens ab Saw Teil 2 guckst du dir das als Zuschauer auch nur noch an, wenn du Bock hast zu sehen, wie die Leute da wirklich leiden ohne Ende. So, du weißt ja, was da kommt. So. Der erste Saw war ja noch eher so ein Thriller, ne? Aber
Spätestens
bei Saw 2 ist das einfach nur noch Torture-Porn, ey, ganz ehrlich. Selbst mit dem Unterbau, den die da noch versuchen mit reinzustricken, so, aber ey, ganz im Ernst. Ja.
Ja, das ist. Der hatte auch noch den Twist, der zweite, erinnere ich mich. Ich weiß auch, also
nenne es gerne einen Torture-Porn-Thriller, so, aber Torture-Porn-Safe.
Ja.
Davon lasse ich mich gar nicht abbringen. Von
nee, die, ja, die, ja, ja, die erfüllt auf jeden Fall diese, diese Kriterien, das stimmt schon. Ja.
Gut, bevor wir uns jetzt zu weit da drin verlieren. Ich könnte jetzt sagen, ich habe noch A Big Bald Beautiful Journey gesehen, das ist der neue Film von Kogo Nada.
Ja.
Starring Colin Farrell und Margot Robbie. Ich muss aber leider sagen, der hat mich überhaupt nicht überzeugt und da war ich auch leider nicht der Einzige, sondern alle Kolleginnen und Kollegen in der Pressevorführung, inklusive Lenny hier von Cinema Strikes Back, fanden den Film lame. Das liegt daran, dass der Film leider, der hat dir leider nicht wirklich was zu erzählen. Du hast halt diese beiden Charaktere, die durch ein, so eine Art verzaubertes Navigationssystem zueinander finden und dann, um dann zueinander zu finden, aber er hat in der Vergangenheit irgendwie das Problem gehabt, dass nachdem er Frauen erobert hatte, in Anführungszeichen, also bitte nehmt mir jetzt diese Formulierung nicht krumm, hat er dann das Interesse an ihnen verloren. Und Margot Robbie gibt so eine Art Holly-Go-Lightly, ja, also die sagt sich so, nee, mir ist das mit Beziehungen alles zu anstrengend und ich möchte mich auch gar nicht damit den Gefühlen auseinandersetzen, deswegen ziehe ich so eine endlose Parade an One-Night-Stands vor. Und diese beiden Figuren sollen jetzt zusammengeführt werden und dann fahren sie mit einem Auto durch die Gegend, das dieses verzauberte Navi drin hat und das Navi führt sie dann immer an den Arsch der Welt. Da steht dann eine Tür und durch diese Tür gehen sie durch und dann finden sie sich in irgendeiner Situation wieder, die für ihr Leben wichtig war. Ja, wir sind dann plötzlich in der Highschool von Colin Farrell oder wir sind dann plötzlich bei der Mutter von Margot Robbie zu Hause, so dass... Es sieht wirklich fantastisch aus, muss ich sagen. Der Film hat so Vibes von La La Land oder Singin' in the Rain, also alles ganz kräftige, bunte Farben. Es gibt sogar eine Musical-Einlage irgendwann mal. Aber diese Scheiße auf gut Deutsch hat 45 Millionen Dollar gekostet und ich sehe nicht mal annähernd die Chance, dass dieser Film da irgendwie drankommt, was Einspielergebnisse angeht.
Weißt du, welche Scheiße 130 Millionen gekostet hat?
Nee.
One Battle After Another.
Scheiße, höre ich da?
Nein, da kommen wir gleich zu. Ey, aber also, letzte Woche noch so Colin Farrell,
Ja, und ich bin
diese Woche Colin Farrell,
Ja, also Colin Farrell ist ja nicht das Problem. Ich frage mich dort, warum der zugesagt hat, diesen Film zu machen, aber das, weißt du, das Drehbuch ist einfach Mist und das ist schade, weil wir weil wir beide noch darüber gesprochen haben, dass der Film von Seth Rice geschrieben wurde, der mit The Menu eigentlich echt einen respektablen Film und ein respektables Drehbuch abgeliefert hat, das sogar auf der Blacklist stand, ja, in Hollywood. Nee, aber das ist ein, also ganz ehrlich, da muss ich euch sagen, den Weg ins Kino, der Film startet am 2. Oktober, den könnt ihr euch sparen, ey. Da könnt ihr warten, bis der Film nach 3-4 Wochen bei Amazon Prime oder sonst wo erscheint.
Ja.
Ja. So, Matthias. Und jetzt...
ganz kurz, noch, also ja? Ich kann nur dazu so viel, ich hab ja The Studio jetzt auch mal weitergeguckt und so, ne?
Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus.
Ja. Ja, ist jetzt nicht, ich kann ja jetzt, ich sag... Es war witzig, ich habe nämlich, da war jetzt eine Folge, ich glaube die 5. war es, die spielt nämlich genau darauf an, ey. Also sprich, es geht darum, dass die da in dem Studio einen Film produzieren wollen, der eigentlich ein Rip-Off ist von einem Film, der irgendwie vor 2 Jahren total den guten Hype hatte und ein Regisseur. Ja. Hast du es gesehen? Weißt du, was ich meine?
Ich habe das Studio nicht gesehen. Ne.
Und auf der anderen Seite gibt es eine Produzentin, die sich halt eben für einen Filmemacher ausspricht. In dem Fall so alles das, was auf Kogonada zutrifft, so das ist so ihre Argumentation, weißt du so. Er ist so ein super künstlerisch angehauchter Anti-Mainstream-Arzi-Fazi-Regisseur, wo es jetzt die Chance gibt, ihn für ein relativ mainstreamiges Drehbuch zu gewinnen, weißt du so. Künstlername, dies und das und eigentlich nur so ein Festival-Regisseur und jetzt hat dieses Hollywood-Studio die Chance, ihn zu kriegen, so nach dem Motto, ne? Also das war jetzt so mein Take nur noch dazu. So klingt das so ein bisschen, deine Review zu dem Film, weißt du, dass das irgendwie vielleicht so ein bisschen mit reingespielt hat. Dass Colin Farrell oder sein Management und auch Margot Robbie, die sich so gedacht haben, okay, cool, hier ist dieser Regisseur aus Seoul und ich sehe gerade, der Typ war Filmkritiker, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Nee, aber
hielt halt irgendwer für eine gute Idee, dem 70 Millionen zu geben. Und
ja, das ist, ja. Nee, weißt du, was daran irgendwie schade ist, das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, der erste Film nach Margot Robbies Babypause, der erste Film seit Barbie.
Ah, okay.
Ja. Aber nee, so ganz stimmt. Wobei, doch,
hat sie eine der kurze erste Film Pause seit Barbie. Gemacht.
Also ja. sie war 2 Jahre nicht auf der Leinwand zu sehen, hat sich wahrscheinlich die Schwangerschaft und danach noch eine Elternzeit genehmigt. Was ihr natürlich gegönnt ist. Ich hätte mir dann halt gewünscht, dass sie in einer schöneren Rolle wieder zurückgekehrt wäre. Sagen wir mal ehrlich, statt so einer triebgesteuerten, austauschbaren, oberflächlichen Holly-Go-Lightly-Abzocke, das fand ich jetzt irgendwie bescheuert.
Das war also halt ein Dreh.
Auch immer wieder so Sprüche wie, ja, ich habe den Tod meiner Mutter verpasst, weil ich gerade meinen Professor gefickt habe. Was soll denn so ein Schwachsinn, jetzt mal ehrlich, okay. Ey. So ein Unsinn.
Schön, dass du dir das Zitat gemerkt hast. Aber ich will jetzt nicht spotten, aber es kann ja gut sein, dass sie nicht viel reisen musste für den Dreh, ihr Baby mitnehmen konnte und ist halt so, das ist halt die Realität. Wenn du eine stillende Mutter bist, nimmt keiner Rücksicht auf dich, weißt du so, ne? Vielleicht hatte sie hier die Chance, das so zu machen. Ist jetzt reine Mutmaßung, aber kann ja sein.
Ja, kann sein, dass sie sich vielleicht so einen seichten Einstieg wieder gönnen wollte. Ja, kann total sein. Ja.
Einer, der verträglich ist für eine junge Mutter einfach, ne?
Ja, also wie gesagt, bei Filmen wie Babylon, da hat sie auf jeden Fall härter ranklotzen müssen, sage ich jetzt mal.
Klar.
Oder Altonia oder so. Ja. Aber ich bin auf jeden Fall bester Dinge, dass wir sie auch wieder in besseren Filmen sehen werden.
Ja, klar.
Und ich bin auch froh, dass sie inzwischen wieder arbeiten kann, beziehungsweise möchte. Das ist ja das Wichtigste.
Beziehungsweise darf. Verstehst du jetzt nicht, ne?
Nee.
Nein, wegen der Schwangerschaft und so.
Ach
ne?
so,
und
ja, okay.
Ja.
Ja, okay. Gut. Also, du hast gerade schon gesagt, du hast so ein bisschen daran gearbeitet, deinen Serienfluch zu brechen. Also du hast das Studio jetzt schon noch nicht durch. Hast weiter
noch nicht? Nee, noch 2 Folgen habe ich, glaube ich, vor mir.
Ah, okay.
Dann werde ich mit Alien weitermachen. Dann gehe ich zurück zu Severance, Pinguin. Und was letztes Jahr noch so liegen geblieben ist, ja. Ach so, die Dune-Serie, da sollte ich vielleicht auch mal reingucken.
Boah, das habe ich auch noch nicht.
Ey, ich kenne niemanden, der die gesehen hat, ne?
Heftig, ne? Heftig.
Ich kenne keinen. Bei uns in der Gruppe hat die auch keiner geguckt, ne?
Wie hieß sie denn nochmal?
Dune Prophecy. Messiah ist
der Film?
Nee, Dune genau. Prophecy, ja. Da geht es ja um die Bene Gesserit.
Die Bene Gesserit, genau. Ich weiß gar nicht, ob sie da irgendwen aus dem Film am Start haben. Nee,
das spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von Dune. Okay, irgendwie.
Guck mal, so wenig informiert bin ich darüber. Okay.
So, jetzt wollen wir aber Geschenke auspacken.
Jetzt wollen wir... Stimmt.
Der Scheiß, der 130 Millionen gekostet hat.
Was anderes hast du nicht mehr gesehen, ne? Gut, dann kümmern wir uns, dann packen wir mal aus. Der Scheiß, der 130 Millionen gekostet hat und der diesen einen verdammten Nerd hier dazu gedrängt hat, ein YouTube-Video darüber aufzunehmen. Unser erstes Video. Yay. Ich habe sogar mein Bedauern darüber geäußert, dass du leider nicht dabei warst. Aber das holen wir nach, versprochen. Wir machen ein Video, wo ihr uns auch beide mal sehen könnt.
Niklas, aus Sicht eines Kameramanns hast du auf jeden Fall ein großartiges Video abgeliefert. Eine gute Review. Also die Kommentare sprechen für sich, ne?
Ich danke dir.
Ja. Also klickt gerne rein. YouTube-Channel, die verdammten Nerds. Lasst uns gerne ein Abo da.
Lasst uns ein Abo da.
Gebt dem Niklas auf jeden Fall ein Like für seine Mühe. Schaut euch das mal an. Mega Video. Ja.
Genau, wenn ihr möchtet, dass der Matthias auch mal vorbeikommt, dann müsst ihr das machen. Erst bei 100 Abos kommt der Matthias hier vorbei.
Geil. Nee, dann lass 1.000 machen. Dann 1.000.
Das 1.000 Abonnenten-Special, der geheimnisvolle Blockbuster-Babo wird endlich mal gesehen.
Reveal mich da. Ja. Da nehme ich die Maske ab.
Eigentlich ist es ja im Real Life so, dass ich auch irgendwo wohne und ich habe ewig für die Renovierung meiner Wohnung gebraucht und eigentlich möchte ich die Ende Oktober einweihen und wenn ich ganz viel Glück habe und der selbstständige Matthias an diesem Tag keinen Dreh ausfallen lassen muss, dann kommt er vorbei und dann können wir das da vielleicht auch irgendwie am nächsten Morgen oder so einrichten mit dem Vorstellungsvideo. So.
Muss ich das jetzt on air?
Nein. Das war nur als kleines... so ein kleiner Infodump an unsere treuen Hörerinnen und Hörer da draußen.
Infodump an die treuen Hörer wäre Datum, Adresse und Uhrzeit der Einweihungsparty.
Wahrscheinlich sind die Hälfte der Leute, die zuhören, so eh schon eingeladen.
Sind eh schon. Okay. PTA.
PTA, genau, Paul Thomas Anderson. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Paul Anderson, bitte.
Ja.
Der ziemliche Schrottfilme mit seiner Frau macht. Mila Jovovich.
Die sind jetzt, glaube ich, auf der Venus in Berlin, ne? Kann das sein, dass die da sind? Irgendwo?
Geil, ey.
Wenn sie gerade nicht drehen.
Und auch nicht zu verwechseln mit Wes, aber ohne Scheiß, stell dir mal vor, so One Battle After Another in der Wes Anderson-Optik, ey. Das wäre irgendwie geil.
Oh, krass, ja. Ob es dazu nochmal kommt, Leonardo DiCaprio und Wes Anderson?
Ich fände es witzig.
Ja.
Benicio del Toro hatten wir doch schon mit Wes, oder? Das ist doch, ist das nicht einer von seinen Musen?
Schon, ich glaube schon, ja.
Ja.
Doch, der müsste da öfter sein, ja.
Ach ja, guck mal, ja klar. Oder?
Bruce Willis fand ich auch cool.
Guck mal, im Phoenician Scheme hat er doch sogar die Hauptrolle gespielt. Bei Asteroid City war er auch dabei. Bei The French Dispatch war er auch dabei. Mhm. Bei Grand Budapest Hotel müsste ich jetzt gucken, aber ich glaube sogar...
Alle nicht gesehen, die letzten. Ich habe nur bis Grand Budapest Hotel.
Ah ja.
Ja, ich habe die letzten Jahre...
Ist
auch gerade
nicht aufgeführt im Cast. Okay, dann ist er vielleicht auch nicht dabei gewesen. Ja. Okay, aber ab French Dispatch... ist Benicio del Toro auf jeden Fall auch dabei.
Benicio? Der Sensei.
Wie sprechen die das? Benicio?
Ja, ich glaube schon, das wird so weggelispelt, das
also
C.
Ich glaube in Spanien. Ich glaube in Südamerika tatsächlich nicht.
Ach so.
Da sagen die, glaube ich, Benicio und in Spanien Benicio. Barcelona.
Und der Niklas mit US-Slang sagt Benicio.
Ja, vielleicht sollte er mich das nächste Mal auch casten, der PTA.
Aber Benicio klingt gut.
Ich finde das gut.
Benicio. Ja, ich finde das gut.
Okay. Wie gehen wir jetzt an den Film ran? Haben wir irgendeine Taktik?
Du liebst ihn und ich finde ihn gut.
Du findest ihn gut, ja. Also wie bringen wir den, wie bringen wir unserer Zuhörerschaft diesen Film so ein bisschen näher, meine ich. Also, reden wir kurz über die Synopsis oder gehen wir ein bisschen tiefer rein oder sagen wir einfach nur, guckt euch das Video an.
Das guckt ihr euch auf jeden Fall an. Und jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen aufdröseln. Also wir geben euch mal so grob, worum es geht.
Ja.
Der Film startet ja mit einem Prolog, der so ein bisschen in der Vergangenheit spielt, könnte man sagen. Wir haben hier so politische Aktivisten. Die Rechten würden von Radikalen sprechen, was sie ja auch zum Teil sind. Also Gewalt und Anschläge sind hier tatsächlich an der Tagesordnung. Also gespielt von Leonardo DiCaprio, ne? Und der meiner Meinung nach in diesem Film die wahre Scene-Stealerin, Tijana Taylor.
Echt, die fandst du am krassesten?
Die hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Und,
die Femme fatale.
Ja.
Also so inszeniert sie sich so ein bisschen selbst, ne?
Ja, ja, total. Und ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht von der Dame und ihrem Schauspiel. Und gefiel mir sehr gut, sehr beeindruckend. Wir werden sie noch öfter im Kino sehen, da bin ich mir sicher. Genauso wie die Dame mit dem interessanten Vornamen Infinity. Chase Infinity. Genau. Und ansonsten der Rest des Ensembles ist ja relativ bekannt mit Sean Penn, Leonardo DiCaprio, Regina Hall und ein paar weitere
Benicio del Toro.
Ja klar, Benicio del Toro als den Sensei. Genau, und die zwei auf jeden Fall, Tijana Taylor und Leonardo DiCaprio, mit denen beginnt so der Streifen. Auch Sean Penn wird da so ein bisschen, also ich habe mir tatsächlich notiert, die Charaktereinführung ist großartig, ne? So wie wir es aus PTA-Filmen kennen, dass die Exposition ist auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr gut, das Worldbuilding. Ich fand es zu Beginn ein bisschen verwirrend. Und weil ich nicht so genau wusste, springt der jetzt so in der Zeit die ganze Zeit oder ist das hier alles noch der Prolog? Das hat mich so ein bisschen, aber irgendwann habe ich es gecheckt ab einem bestimmten Punkt, ne? Weil das
also
schon
du
sehr
das als Prolog definieren?
Schon.
Ich fand einfach, das war halt so ein Einstieg in den Film und dann macht der Film halt so einen Zeitsprung von 16 Jahren.
Ja, genau.
Ja. Wo dann halt dann zugegebenermaßen dass der Rest der Handlung stattfindet. Ja gut, das ist dann vielleicht die Definition eines Prologs.
Es kann sein, dass es kann aber auch gut sein, dass mein Zeitgefühl ein bisschen im Arsch war. Und weil das war schon eine relativ rasant geschnittene Montage bis zu dem Punkt, ne? Mit 16 Jahre später sozusagen. Und da passiert ja relativ viel. So, und die von dir benannte Femme Fatale, ne, die schmust halt so ein bisschen mit beiden Seiten rum, also sowohl mit der politisch-aktivistischen Linken und eben halt auch mit dem eher rechtsorientierten Antagonisten.
Colonel Lockjaw.
Genau, und aus dieser ganzen Geschichte entsteht dann eben, was jetzt kein Riesengeheimnis ist, ein Baby, wo nicht ganz klar ist, gehört es eher zu dem Mann oder eher zu dem Mann. Und Leonardo DiCaprio sieht sich dann eher so in der Rolle, Tijana hieß sie ja gar nicht im Film.
Die hatte den großartigen Namen Perfidia Beverly Hills.
Perfidia, genau. Er sagt Perfidia, wir haben jetzt ein Kind zu pflegen, lass doch mal die Politik jetzt auf Seite und Perfidia sagt, mir ist der Aktivismus wichtiger und und dann kommt es ja eben schon zu diesem Cut und Zeitsprung und jetzt weiß ich nicht, gehen wir weiter ins Detail, was die Story angeht, oder?
Also ich würde mal so sagen, es geht wie gesagt um diese French 75, das ist diese antifaschistische Gruppe, in der Leonardo DiCaprio alias Ghetto Pat und Perfidia drin sind, die
Es ist ja nicht nur eine antifaschistische, es ist ja eher so eine antistaatliche oder anti-autoritäre Gruppe, oder?
Und was definiert die Antifa als faschistisch? Staatlichkeit und
Was habe ich gesagt?
Du hast gesagt, die ist nicht antifaschistisch.
Nee, nicht nur. Also ich habe die nicht als, also dass sie sich nur als antifaschistisch so sieht, sondern eher.
Es sind aber solche Leute sehen das Establishment schon per se als faschistisch. Also
wahrscheinlich, ja.
Also sagen wir einfach mal, sie sind sehr, sehr weit auf der linken Seite. So.
Ja.
So Revoluzzer eben. Und die,
ja, genau, das wollte ich ja auch nur
damit ja sagen. Die sind nicht einverstanden mit Abtreibungen, wie mit den Immigranten in den USA umgegangen wird und so weiter, genau, und so fort. Deswegen legen sie sich in der Konsequenz quasi mit der ICE an. Und die wird im Film halt verkörpert von einem Colonel Lockjaw, der von Sean Penn gespielt wird, den du gerade schon erwähnt hast, der in diesem Fortpflanzungsdreieck mit Perfidia und Leonardo DiCaprio drinsteckt.
Schöne Formulierung.
Ja, und ja, jetzt ist es halt so, dass nachdem du, wie du gerade schon beschrieben hast, Leo sagt, lass doch jetzt mal die Politik zurückstecken, das lehnt Perfidia ab. Und ja, sie muss dann quasi, oder sie taucht dann in der Folge quasi unter, genauso wie auch Leo und die Tochter, die bei Leo bleibt. So, und ab diesem Zeitpunkt springt die Handlung dann 16 Jahre in die Zukunft und wir befinden uns dann in so einem übelsten Kaff, Becton Cross, irgendwo am Arsch der Heide in Amerika. Aber Lockjaw hat dieses Liebesdreieck. Becton Cross, ja. Und Lockjaw hat dieses Liebesdreieck nicht vergessen und ist dann auf der Suche nach Leonardo DiCaprio.
So. Ich glaube, du hast gerade, ich hatte noch gelesen, der Arbeitstitel des Films war tatsächlich The Battle of Becton Cross,
ja, genau. Ja.
Was ich wahrscheinlich besser gefunden hätte, den Titel. Ich finde den so ein bisschen holprig. One Battle After Another. Das klingt für mich eher wie ein Arbeitstitel. Ja, aber egal, sei es drum.
Ja.
Zum Glück hat er keinen deutschen Titel gekriegt.
Ach Gott, ja. Fürchterlich, ja.
Genau. Ja, basiert und, ganz, ganz lose auf dem 1990er-Roman Vineland, ne?
Ja, ja, sehr, sehr lose. Also ja. Der Roman hat mit dem Film wohl nicht mehr sehr viel zu tun.
Okay, ich habe es nicht gelesen, aber ja.
Ja gut, ich habe mir jetzt auch nur die Synopsis durchgelesen, aber es geht da irgendwie um die 68er Jugendkultur und wie geil die Drogen finden und freien Sex und so und wie die sich dadurch dann mit dem
Ur-Hippies, ja.
Ja, so Hippies eben und wie sie sich dadurch dann mit dem Establishment anlegen. Der Film, der Roman erstreckt sich auch über Jahrzehnte, sag ich mal, aber Paul Thomas Anderson hat den halt völlig losgelöst von der damaligen Zeit und den, wie gesagt, in die heutige Zeit reingehieft, sag ich mal. Und spekulativerweise spielt der Film dann ja auch irgendwann eigentlich in der Zukunft, ne? Weil, also der Anfang kam mir schon so vor, als würde das jetzt in der jetzigen Zeit spielen und wenn wir dann jetzt 16 Jahre draufrechnen, dann,
ja. Ja, ich hätte eher, ja, tatsächlich, Anfang 2000er könnte sein, vielleicht sogar Ende 90er, so, ne?
Ja, aber sorry, unter welchem Präsidenten hat es denn solche Abschiebungscamps gegeben? Ich kann mich daran jetzt nicht erinnern. Das kam mir jetzt eher vor wie so eine Anspielung auf hier Alligator Alcatraz von Trump.
Mhm.
Aber wie gesagt, also das hast du mein Video gesehen, ne? Da hab ich ja gesagt, der Paul Thomas Anderson, die Dreharbeiten waren schon im September abgeschlossen, letztes Jahr. Da hat noch gar keine Wahl stattgefunden. Also klar, man hätte vielleicht sich irgendwie ausmalen können in seiner Fantasie, wie das alles weitergehen könnte, aber als sie den Film gedreht haben, hätte man schon wenigstens sagen müssen, du, Paul, das ist aber eine ziemlich nihilistische Vorstellung, die du dir da von der Zukunft machst. Ne? Heftig, ey.
Also was Paul Thomas Anderson natürlich, also wie es jetzt dazu kommt, dass Regisseure so politische Strömungen so gut predikten können, ne? Im Sinne von von diesen Einwanderungs- oder Anti-Einwanderungs-Patrouillen also grob gesagt dieser ICE, ohne dass ich da jetzt, weil darüber weiß ich auch zu wenig, ich dachte ja immer irgendwie, das wäre so eine Art, also bis vor kurzem war mir nicht ganz bewusst, dass es das wirklich gibt, also dass es da tatsächlich, dass die Amis so rigoros gegen Einwanderer vorgehen und wirklich sehr systematisch Camps aufgebaut haben. Vielleicht wollte ich es auch nicht wahrhaben, keine Ahnung. Ja. Oder die Medien berichten auch nicht so krass darüber. Zumindest die ich jetzt, Infos, die ich darüber aufgeschnappt habe. Mhm. Aber was kann er für Inspiration haben, PTA, ne? Um sowas irgendwie reinzubringen, ist natürlich, es sickert ja schon hin und wieder was an die Öffentlichkeit, ne? So wie wir doch hier vom, wie hieß es, das Korrektivnetzwerk, die doch dieses Treffen von der AfD in Potsdam infiltriert hatten. Und da sind ja auch Infos an die Öffentlichkeit gekommen. Hey, wenn wir an der Regierung wären von der AfD, wir würden, dadurch ist ja dann dieses ganze Thema Remigration und dieser Begriff Remigration ist ja dadurch so populär geworden, ne? Mhm. Dass PTA auch so eine ähnliche Quelle gehabt haben kann, ne? Dass auch es ein Treffen gab von, was weiß ich, der politisch Rechten in den USA oder von irgendwelchen elitären Gruppen, wie wir sie ja hier auch dargestellt haben im Film. Genau, dass er das so als Inspirationsquelle hatte für sein Drehbuch, ne? Und das dann ja den richtigen Riecher hatte und sich gedacht hat, okay, sobald Trump vielleicht an der Macht ist, könnte es eben zu so einer so Strukturen kommen, ne?
Ja. Ja, also ich meine, klar, okay, wenn du jemanden hast, der schon mal Präsident war und der damals schon eine Mauer bauen wollte, kannst du dir natürlich ausmalen, was er dann in der Konsequenz mit Leuten tut, die illegal die Mauer ist auch oder im vermeintlich Film, illegal ins Land. Bitte?
Die Mauer ist auch im Film zu sehen.
Ja.
Diese Stäbe, diese Stabmauer.
Ja, ich habe sie auch erkannt. Also du kannst dir dann natürlich in der Konsequenz ausmalen, was er wohl tun wird mit Leuten, die illegal ins Land eingewandert sind, irgendwann mal, ja. Selbst wenn sie sich seitdem nichts haben zu Schulden kommen lassen. Aber wie bitter das dann da dargestellt wird und wie bitter sich der Alltag inzwischen auch entwickelt hat, das hat mich schon irgendwie schockiert, muss ich sagen. Deswegen habe ich auch gesagt, dass ich den Film gerade für wahnsinnig mutig und auch wichtig halte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Onkel Donald froh darüber ist, dass so ein Film jetzt gerade im Kino läuft.
Es wird ihm wahrscheinlich ziemlich egal sein. Und selbst wenn...
Weiß ich nicht. Geil, weiß ich nicht. Ja, ist ja eine offene Kritik an seinem System.
Ja, aber viel zu subtil. Das rafft er doch gar nicht. Also selbst wenn er ihn sehen würde, würde Donald Trump diesen Film doch gar nicht checken.
Also...
Weißt du, was ich meine? Der ist doch... Ich will ihm da jetzt nicht irgendwie was absprechen, sondern eher sagen, der ist ja jetzt auch nicht für Elitäre oder für Cineasten, die den einzig verstehen können.
Nein, der Film ist total offen.
Der ist schon sehr offen und auch nicht unbedingt mit so einem Augenzwinkern oder so, sondern eher...
What you see is what you get.
What you see is what you get, genau.
Ja.
Plus eben diese Abstinenz von irgendwelchen, also es wird ja nicht mal der amerikanische Präsident in dem Film genannt in irgendeiner Weise, ne? Noch wird irgendein Name genannt, noch, sie sprechen nie über den Präsidenten oder so als solches, ne? Auch nicht über Social Media und solche Themen. Es wird ja voll viel ausgeklammert, ist mir aufgefallen, ja.
Ja. Ja, aber.
Also Politik also generell.
Dadurch, dass. Also wenn du jetzt die Trump Administration bist und du siehst dann einen Film in den Kinos, wo so Revoluzzer rumrennen und irgendwie 200 Illegale aus so einem Camp befreien und wo anti-abtreibungspolitische Einrichtungen, Büros in die Luft gesprengt werden oder so. Ich glaube, den Wink solltest du schon irgendwie verstehen. Ich glaube, so behämmert es selbst der nicht. und das auch, wir haben vorhin schon es gehabt, der Cold Opener mit Fröhliche Weihnachten, das geht ja alles auf diesen Christmas Adventurers Club zurück, in den dieser Colonel Lockjaw rein möchte, was ja so eine White Supremacy Bruderschaft ist, weshalb ja auch niemand herausfinden darf, dass er vielleicht oder vielleicht auch nicht ein, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, bitte auch nicht falsch verstehen, gemischtrassiges Baby hat.
Ja.
So, das geht ja gar nicht.
Er hat sich, Zitat, mit der anderen Seite, auf die andere Seite eingelassen oder so, ne?
Formuliert, sagen sie es im Film, ja.
Der
ja.
formuliert das so sachlich, aber auch so ekelhaft irgendwie, ne? Also bei mir hat es sich innerlich schon so ein bisschen zusammengezogen. Aber hier nur mal ganz kurz, es kam ja eben eine Eilmeldung rein. Trump ordnet Einsatz von Militär in Portland an, wegen angeblicher Belagerung durch die Antifa.
Oh,
also wie aktuell kann ein Film sein, ne?
Ja, sag ich ja, das ist Wahnsinn, ey. Der Wahnsinn.
Also, ich habe es jetzt eben so, ich habe jetzt unser beider Meinungen so ein bisschen vorweggenommen. Ich bin auch nicht, ich war in der 16:30-Vorstellung drin. Ich glaube, das war die erste Vorstellung, in der der Film lief, weil er ja auch so knapp 2,5 Stunden oder knapp über 2,5 Stunden geht. Dachte ich, komm, ich schnapp mir direkt die früheste Vorstellung. Es saßen lauter Einzeldudes im Kino. Das habe ich schon gesehen, als ich reinkam. So wie ich, alleine rein, saßen schon viele Einzeln da, habe ich gesehen. Entsprechend war auch die Stimmung, ne? Alle so ein bisschen sehr ernst. Da waren so ein paar Gags schon zu Beginn des Films, wo ich dann schon so lachen wollte, aber ich wollte jetzt nicht so laut irgendwie der Einzige im Saal sein. Und später habe ich noch so ein bisschen Gelächter oben gehört, also spätestens bei der Latte. Muss ich sagen, fand ich schon echt großartig, die Idee alleine schon so, ne? Aber keine Ahnung, ich war so ein bisschen gehemmt in meiner eigentlichen Reaktion. Ich bin mit einem guten Feeling in den Film reingegangen, hab aber tatsächlich eher so ein bierernstes zeitpolitisches Drama-Thriller erwartet. Dabei war der Film viel lockerer, als ich gedacht habe. So. Also ich musste gar nicht so reingehen nach dem Motto, ich muss jetzt hier jede Anspielung und alles, was zwischen den Zeilen irgendwie genannt wird, muss ich irgendwie auf die Realität beziehen, sondern ich hätte mich eigentlich viel lockerer in den Film reinsetzen können, ne? Und das meine ich. Ich war irgendwie so ein bisschen, also zum einen gehemmt und zum anderen habe ich vielleicht ein klein bisschen einen anderen Film erwartet. Und dann hat er halt so viele Einzelsequenzen, Einzelelemente, die ich so großartig fand, aber ich konnte es irgendwie, ja, ich konnte es nicht so ganz in Gänze genießen. Ich weiß nicht warum. Oder nicht so in dem Moment anerkennen. Also es war so ein bisschen das Gleiche wie damals bei Blood and Sinners. Ich habe den gesehen, da hat mich tatsächlich der O-Ton ein bisschen überfordert. Visuell fand ich ihn ganz stark. Ich fand ihn aber beim zweiten Mal gucken zu Hause fand ich ihn noch besser. Und ich glaube, bei dem Film wird das auch so sein. Ich muss mir den nochmal in Ruhe angucken. Das ist kein Film für mich jetzt zumindest nicht gewesen, den ich nach einem Mal schauen vollends beurteilen will. Ich habe ihm trotzdem vier Sterne gegeben. Genau. Und nur, dass du, und ich, das habe ich dir ja versprochen, dass ich dir meine genauere Einschätzung nochmal geben will. Genau, nur, dass du es nochmal verstehst.
Ja.
Warum ich wenig gehypt irgendwie rausgekommen bin, ne?
Ja.
Aber trotzdem, alles, Ich hatte zwischendurch sogar so David Lynch-Vibes so ein bisschen, besonders bei der Figur von Benicio del Toro. Der wirkte, also der Film, der war gleichzeitig so super verständlich, geradlinig, aber auch skurril und chaotisch irgendwie, so alles in allem, ne? Und
der Film war vieles, ja.
Der war echt vieles irgendwie.
Ja. Ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich muss mal, also im Kino meine ich auch, wie ich dann darüber denke, viele Leute sagen ja zum Beispiel schon, dass das Lockjaw, dass sie darin schon so eine Art Hans Lander gesehen haben. Ob ich den Charakter jetzt so genial finde von Christoph Waltz, weiß ich ehrlicherweise nicht. So.
Ey, dafür war, fand ich ihn auch ein bisschen zu, wie soll ich sagen, ich konnte mich noch ein bisschen zu sehr mit ihm identifizieren oder also nicht jetzt, was die Gesinnung angeht, aber da steckte, ich habe das Menschliche in ihm noch gesehen irgendwo, weißt du? Und da würde ich weniger so einen Hans Lander Vergleich nehmen. Der ist viel zu kaltherzig unterwegs gewesen. Man hat bei Lockjaw habe ich schon eher so die innere Zerrissenheit noch gespürt. Also der war ja nicht ganz verloren, der Typ, so gefühlt.
Ja.
Oder ist es nicht? Ist nicht ganz verloren, ja. Wobei ich sein siehst du, das ist auch so einer der Punkte, ich verstehe sein Arc nicht ganz, das Ende mit ihm verstehe ich nicht ganz, warum das noch so noch zusätzlich oben drauf kam. das Ende des Films. Aber das können wir auch gleich nochmal besprechen, wenn die, ja, off-air. Kann ich dich nochmal fragen, wie du das interpretierst? Wow.
Ja.
Was seinen Arc angeht, ja.
Ja. Ich würde auch sagen, tatsächlich, weil ich muss gleich noch weiter, das ist ein gutes Schlusswort gewesen.
Ja.
Konnten wir endlich mal wieder über das quatschen, was wir so zuletzt gesehen haben, was wir uns früher ja regelmäßig gefragt haben, aber da das dann immer so ein bisschen ausgeartet ist, sag ich mal, haben wir das dann jetzt heute einfach mal in einer einzelnen Ausgabe getan. Und ich weiß nicht,
ey, das ist doch so ein guter Name für ein Arthouse-Format. Ausgeartet.
Aha, geil.
Oder?
Ja. Ja, safe.
Bei dem wir Deep Talks über Arthouse-Kino machen. Ausgeartet.
Ja, Mann. Das können wir echt gerne mal machen, ey.
Das sehe ich auch so. Hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich glaube, ja, über den Film One Battle After Another, über den werden wir auch noch öfters sprechen.
Ja.
Der Film hat viele Referenzen. Er wird zur Referenz werden, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Also er wird noch oft genannt werden im sowohl was das Handwerk angeht, also die Inszenierung, ne, weil der ist perfekt, der sieht auch unglaublich gut aus, ne, Vista Vision, ja, das haben wir jetzt auch alles gar nicht angesprochen, sieht aber unfassbar gut aus, sehr unkonventionell. Ich fand
die Kameraarbeit bei dieser Verfolgungsjagd am Ende, ja, so geil. Boah.
Diese wellenartige Straße, boah, ne, das
richtig geil, ja, ja.
Ich dachte mir auch so, krass, wo kommt das her auf einmal, ne?
Ja, mega geil.
So, und
ja.
Ja, aber schaut euch diesen Film auf jeden Fall an, bringt ein bisschen, ja, Sitzfleisch mit und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, die Ritter des Filmgenuss kehren zurück. bis dahin, guten Ritt.
Guten Ritt, viel Spaß im Kino und zu Hause beim Film und Serien schauen. Ciao.